Deutschlandfunk, Europa heute.
Den Himmel über der litauischen Hauptstadt Vilnius schützen seit einigen Tagen unter anderem Patriot-Flugabwehrraketen. Nicht nur an dieser außergewöhnlichen Sicherheitsmaßnahme lässt sich ablesen, dass der morgen beginnende NATO-Gipfel ein besonderer ist. Die NATO-Länder beraten über die weitere Unterstützung der Ukraine und über die Beitrittsperspektive des Landes. Zum ersten Mal ist bei dem Gipfel auch das neueste Bündnismitglied Finnland dabei, während Schweden immer noch auf die Zustimmung der Türkei wartet. Bei einem Spitzentreffen heute Abend will NATO-Generalsekretär Stoltenberg versuchen zu vermitteln. Die Türkei ist eines der ältesten Mitglieder des Bündnisses. Nur 3 Jahre nach der Gründung der Nordatlantik-Pakt-Organisation durch westeuropäische Länder, die USA und Kanada, trat die Türkei 1952 dem Bündnis bei. Wir wollen uns jetzt genauer anschauen, wie sich die Türkei als NATO-Mitglied in den vergangenen mehr als 70 Jahren entwickelt hat. Und darüber kann ich jetzt mit meinem Kollegen Gunnar Köhne sprechen. Herr Köhne, bevor wir auf die Geschichte zu sprechen kommen, lassen Sie uns kurz noch über die aktuellen Entwicklungen reden. Recht überraschend kam am Wochenende Unterstützung der Türkei für die Ukraine, sowohl positive Signale, was einen NATO-Beitritt der Ukraine angeht, als auch, dass ukrainische Kriegsgefangene, die sich in der Türkei aufhielten, freigelassen wurden. Ist das nun ein weiteres Taktieren von Erdogan, wie wir es seit Beginn des russischen Angriffskriegs beobachten, oder wie ordnen Sie diese Entwicklung ein?
Ja, ich würde das auch als Taktieren sehen, denn Erdogan kann damit seine Treue zur Allianz zeigen, ohne dass das irgendwelche Folgen hätte. Denn die USA sind ja, wie auch Erdogan weiß, gegen einen Beitritt der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls. Und darum gefährdet die verbale Unterstützung einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine vermutlich auch nicht seine Beziehungen zu Putin. Und sollte Erdogan heute auch nach den Gesprächen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten den Beitritt Schwedens weiter blockieren, dann, so möglicherweise sein Kalkül, kann ihm niemand so einfach vorwerfen, er unterminiere damit die NATO, denn schließlich setzt er sich ja für die Ukraine ein.
Dann springen wir mal zurück ganz auf den Anfang. Die Türkei ist der NATO 1952 beigetreten, weil sie sich von der Sowjetunion bedroht fühlte. War man damals also in einer ähnlichen Situation wie jetzt Finnland und Schweden? Wir haben es gesagt, den NATO-Beitritt Schwedens wird ja weiterhin blockiert von der Türkei. Also dass man eben um Schutz bittet vor Russland beziehungsweise damals eben vor der Sowjetunion?
Ja, das ist durchaus vergleichbar von der Lage her vor allem mit Finnland. Die Türkei hatte ja damals im Osten eine 600 Kilometer lange direkte Landgrenze mit der Sowjetunion und im Norden stand die hochgerüstete Schwarzmeerflotte der UdSSR. Das waren Faktoren für den NATO-Beitritt. Es gab aber noch andere Faktoren. Die türkische Armee war damals in einem ziemlich schlechten Zustand. Die Generäle hofften mit Hilfe der NATO, vor allem der USA, die Truppe modernisieren zu können. Und das ist dann ja auch gelungen. Und es gab noch eine innenpolitische Komponente. Es gab auch in der Türkei damals eine antikommunistische Hysterie, kann man sagen. Diese Stimmung richtete sich vor allem gegen linke Studenten und Intellektuelle und man wollte in Ankara mit dem NATO-Beitritt auch den vermeintlichen innenpolitischen Einfluss der Sowjetunion zurückdrängen.
Nun beruht so ein Beitritt zur NATO ja auf gegenseitigem Interesse. Wieso war und ist es ja auch heute noch für die NATO denn strategisch wichtig, die Türkei als Mitgliedsland in ihren Reihen zu haben?
Ja, in der Tat war es damals so, dass nicht nur die Türkei in die NATO wollte, sondern auch vor allem die USA die Türkei dabei haben wollte. Und da genügt ein Blick auf die Landkarte. Die Türkei ist in der Schwarzmeerregion der wichtigste militärische Gegenspieler Russlands. Im Osten grenzt das Land an den unruhigen Kaukasus und an die Kriegsherde Iran, Irak und Syrien. Und dann schließlich noch Ägäis und Mittelmeer. Auch da hat ja das Bündnis Interessen zu verteidigen, was ohne die Türkei schwierig wäre. Und im Übrigen zeigen die zahlreichen NATO-Einrichtungen in der Türkei heute, wie wichtig die Türkei ist für das Bündnis. Da gibt es die US-Luftwaffenbasis Incirlik im Südosten des Landes, wo die USA sogar Atomwaffen bunkern. Und in Izmir befindet sich das Hauptquartier der NATO-Landstreitkräfte.
Trotzdem gab und gibt es immer wieder Probleme mit der Türkei in der NATO. Wenn man sich das geschichtlich nochmal vor Augen führt, in den 70ern, als die Türkei den Norden Zyperns besetzt hat, auch jetzt in den letzten Jahren die teilweise sehr brenzlige Zuspitzung des Streits zwischen der Türkei und Griechenland um Inseln im Mittelmeer, auch die Rolle der Türkei in Syrien. Wenn man sich diese mehr als 70-jährige NATO-Mitgliedschaft der Türkei anschaut, wie würden Sie die Entwicklung innerhalb des Bündnisses bewerten?
Nun, am Anfang war die Türkei ein, kann man sagen, treuer, zurückhaltender Partner. Das Land war ja wirtschaftlich sehr rückständig damals noch und musste erst noch seine außenpolitische Rolle finden. Man erfüllte seine Verpflichtungen im Bündnis und war froh, wenn die NATO nichts sagte, wenn die türkischen Generäle mal wieder putschten. Das ist in den ersten 30 Jahren ihrer NATO-Mitgliedschaft dreimal passiert. Dann kam der Krieg mit der PKK, der kurdischen PKK in den 1990er Jahren. Da reagierte Ankara zunehmend empfindlich gegen Kritik an den schweren Menschenrechtsverletzungen, begangen übrigens oft mit NATO-Waffen. Und dann die letzten 20 Jahre unter Erdogan. Das war oder ist eine Phase des neuen Selbstbewusstseins, kann man sagen. Das hat zu tun mit dem zwischenzeitlichen wirtschaftlichen und geopolitischen Aufstieg des Landes. Man will sich vom Westen nicht reinreden lassen, egal ob es um Militäroperationen im Nordirak oder Syrien geht oder um den Kauf von Raketen aus Russland, was heftig kritisiert worden ist von der NATO.
Sie haben es gerade gesagt, die letzten 20 Jahre unter Erdogan. Wir haben in der Türkei in den letzten Jahren auch eine zunehmende Abkehr von der Rechtsstaatlichkeit beobachtet. Wieso ist trotzdem der Austritt oder auch der Rausschmiss aus der NATO der Türkei trotzdem unwahrscheinlich?
Weil ein Rausschmiss aus dem Bündnis schlicht nicht vorgesehen ist. Es kann nur ein freiwilliger Austritt nach Artikel 13 des NATO-Vertrages sein. Aber diese Forderung wird in Ankara eigentlich nur gelegentlich von Erdogans rechtsnationalem Koalitionspartner erhoben. Niemals von Erdogan selbst bislang.
Sagt mein Kollege Gunnar Köhne über die NATO-Mitgliedschaft der Türkei.